So. Guten Morgen miteinander. Ich bin eben der Marco, wo der Sam vorher gesagt hat. Genau, Praktikant von dieser Kirche, für die, die mich nicht kennen. Und wenn ihr noch mehr Fragen habt, dürft ihr gerne nach der Predigt auf mich zukommen. Genau. Wir schauen uns heute eine Geschichte an aus dem Alten Testament. Wir befinden uns im Königreich Babylon. Der grosse Herrscher Nebukadnezar regiert das Babylonische Reich. Seine Regierungszeit hat von 605 bis 562 vor Christus gedauert. Und die Bibel berichtet uns einige Ereignisse aus seinem Leben. Und eines von diesen Ereignissen schauen wir jetzt heute an. König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 30 Meter hoch und 3 Meter breit, und ließ es in der Ebene Dura in der Provinz Babylon aufstellen. Also dieses, Entschuldigung, ich glaube, habe ich jetzt Schweizerdeutsch gesprochen vorher? Also ich wechsle auf Hochdeutsch. Genau. Das Standbild, das Nebukadnezar aufrichten ließ, war ein 30 Meter hoher Götze. Und der könnte etwas so ausgesehen haben. Nebukadnezar wollte die Anerkennung von seiner Götzenstatue von allen Menschen aus seinem Reich und insbesondere von den wichtigen Menschen in seinem Reich. Denn sie waren Vorbilder für das Volk. Und wenn sie diesen Götzen anbeten, beweisen sie so die Loyalität zum König. So ruft er die höchsten Beamten seines Reiches zur Einweihung seiner Götzenstatue. Als diese nun versammelt waren, ließ Nebukadnezar durch einen Herold ausrufen: Ihr Leute, wenn ihr den Klang des Orchesters hört, das Nebukadnezar aufstellen ließ, dann müsst ihr euch vor dem Götzen niederwerfen und ihn anbeten. Der Herold sagte weiter: Wer es nicht tut, wird auf der Stelle in den glühenden Ofen geworfen werden. Mit dieser Machtdemonstration zeigte Nebukadnezar seine Macht. Denn indem, dass sich die Leute vor dem Götzen verneigen, verneigen sie sich von Nebukadnezar. Natürlich lebten auch Juden im Babylonischen Reich. Drei werden hier mit Namen genannt. Es sind Hanania, Mischael und Asaria. Nebukadnezar hat in früherer Zeit Jerusalem belagert. Und als er den Sieg über die Stadt errungen hatte, sagte er zu seinem Palastvorsteher, dass er junge Männer auswählen soll, die ihm dann am Königshof dienen sollen. Und alle Ausgewählten wurden Nebukadnezar vorgeführt. Dabei erkannte der König, dass Hanania, Mischael und Asaria mit ihrem Freund Daniel allen anderen überlegen waren, und er wählte sie aus. Daniel ist ein weiterer Jude, der aber in dieser Geschichte nicht erscheint. Daniel konnte während der Dienstzeit von König Nebukadnezar dessen Traum deuten. Nebukadnezar hatte einen Traum und niemand konnte ihm diesen Traum deuten, weder die Gelehrten noch die Magier in seinem Reich. Daraufhin wurde Daniel reich beschenkt, zum Statthalter der Provinz Babylon und zum ersten königlichen Ratgeber gemacht. Daniel sorgte auch dafür, dass auch seine drei Freunde zu größerem Einfluss kamen. Sie werden hier mit ihrem babylonischen Namen genannt. Auf Daniels Bitte betraute der König Schadrach, Meschach und Abednego die drei Freunde Daniels mit der Aufsicht über die Verwaltung der Provinz Babylon. Diese Freunde waren wichtige und einflussreiche Männer im Königreich von Nebukadnezar. Aus diesem Grund waren sie auch anwesend unter den übrigen Beamten. Auch ihnen galt die Drohung: Wirf dich vor dem Götzen nieder oder du wirst bei lebendigem Leibe verbrannt werden. Diese Männer glaubten an den Gott, der sagt: Wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder. Werden sie sich nun an diese Weisung halten, die Gott gegeben hat? Das Orchester beginnt. Alle warfen sich vor dem Götzen nieder. Doch die drei Freunde blieben mitten in der knienden Menge aufrecht stehen. Dies wurde natürlich wahrgenommen. Drei Männer fallen auf, die mitten in einer knienden Menge stehen. Und so gingen einige Babylonier zum König Nebukadnezar und überbrachten ihm die Nachricht. Da sind einige Juden, denen du die Verwaltung der Provinz Babylon anvertraut hast. Schadrach, Meschach und Abednego. Diese Männer haben deinen Befehl missachtet. Sie erweisen deinem Gott keine Ehre und beten das goldene Standbild, das du errichten ließest, nicht an. Nebukadnezar war außer sich vor Wut. Wie können sie es wagen, in der Öffentlichkeit sich meinem Befehl zu verweigern? Er ließ die drei Männer sofort fortführen. Was für eine Frechheit! Wie könnt ihr es wagen, euch mir zu widersetzen? Mir, dem König der Könige, mir, dem großen Herrscher Babylons. Obwohl Nebukadnezar gedroht hatte, dass jeder, der seinen Befehl widersetzt, sofort ins Feuer geworfen wird, sagt er Folgendes. Wenn jetzt die Hörner, Flöten und Pfeifen, die Harfen, Lauten, Dudelsäcke und alle anderen Instrumente ertönen, und ihr euch augenblicklich niederwerft und das Standbild anbetet, das ich habe machen lassen, dann soll die Sache erledigt sein. Wenn ihr es aber nicht tut, werdet ihr sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Welcher Gott sollte euch dann vor mir schützen? Trotz ihres Ungehorsams wirft Nebukadnezar die drei Freunde nicht sofort in den Feuerofen. Er gibt ihnen eine zweite Chance. Die drei Freunde waren keine Nobodies. Sie waren ausgewiesene Berater, klüger als alle anderen Berater, wie Daniel es sagt. Und so oft der König in schwierigen Fragen Rat suchte, merkte er, dass sie 10-mal klüger waren als alle Gelehrten und Magier in seinem ganzen Königreich. Wären die Freunde unbedeutende Männer gewesen, dann hätte sie Nebukadnezar sofort ins Feuer werfen lassen. Doch die Freunde waren durch ihr Amt als Provinzverwalter bedeutende Männer und der König kannte sie auch persönlich. Natürlich war es ihm nicht egal, solche Männer zu verlieren, aber er fühlte sich in seiner Ehrmasse dermaßen verletzt und in der Öffentlichkeit blamiert. Das kann und will er sich nicht gefallen lassen. Diese drei Männer treiben Nebukadnezar zur Weißglut, denn sie sagen, wir haben es nicht nötig, dir etwas darauf zu antworten. Was für eine Antwort! Nebukadnezar muss vor Wut geschäumt haben. Der König deines Landes ist voller Ärger über dich und droht dir, dass er dich im Feuer verbrennen lässt, wenn du ihm nicht gehorsam bist. Und er gibt dir sogar noch eine zweite Chance und deine Antwort darauf ist, ich habe es nicht nötig, dir etwas zu antworten. Was für eine Beleidigung. Der König muss außer sich gewesen sein vor Wut. Vermutlich sind ihm fast die Augen herausgefallen, weil er gedacht hatte, das glaube ich nicht. Habe ich das jetzt wirklich gehört? Und die drei Freunde sagen weiter, unser Gott, dem wir gehorchen, kann uns zwar aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten, aber auch wenn er das nicht tut, deinen Gott werden wir niemals verehren. Und das goldene Standbild, das du errichtet hast, werden wir nicht anbeten. Die drei Freunde waren entschlossen. Wir gehorchen unserem Gott, auch wenn das bedeutet, dass wir im Feuer sterben werden. Gott hätte die Kraft, uns vor dir, Nebukadnezar, zu retten. Doch auch wenn er das nicht tut, wir bleiben unserem Gott treu. Niemals werden wir uns vor deinem Gott niederwerfen. Die drei Freunde waren entschlossen, dass sie ihrem Gott treu sein wollen. Sie waren nicht bereit, ihren Glauben zu verleugnen und sich vor einem anderen Götzen, vor einem Götzen niederzuwerfen. Der Tod war für sie sozusagen eine Nebensache, weil sterben müssen sie sowieso früher oder später. Christen, die heute in Ländern leben, in denen keine Glaubensfreiheit herrscht, stehen vor einer ähnlichen Entscheidung. Diese verfolgten Christen sind auch nicht bereit, Jesus abzusagen und etwas anderes anzunehmen. Deshalb kommen viele von ihnen ins Gefängnis oder werden getötet. Wie ist das bei uns? Bei uns ist die Glaubensfreiheit durch die Verfassung geschützt. Ich glaube nicht, dass jemand von uns schon mal erlebt hat, dass ihm gedroht wurde mit dem Tod. Wenn du jetzt nicht sofort vor meinem Götzen oder vor meinem Gott niederkniest, dann wirst du sterben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand von uns das schon mal erlebt hat. Aber was wäre, wenn das geschehen würde? Das ist eine unglaublich schwierige Frage, die uns überfordert. Ich denke, diese Vorstellung macht uns Angst. Weil die Frage ist, werden wir so tapfer sein können, wie diese drei Freunde? Oder werden wir uns niederknien? Ich meine, wäre ja eine kurze Sache gewesen, kurz niederzuknien. Die Frage ist, werde ich Jesus treu bleiben können? Ich glaube nicht, dass hier drin jemand diese Frage beantworten kann. Wir können sagen, ja, das werden wir machen, aber ob wir es dann wirklich machen werden? Die Frage ist, ob wir uns heute schon auf eine solche Situation vorbereiten können. Und das Gute ist, ja, das können wir wirklich. Dazu müssen wir nicht mal irgendwie besondere Glaubenshelden sein. Der Gemeinde in Philadelphia sagt Jesus, eure Kraft ist nur klein. Jesus sagt der Gemeinde, dass er weiß, dass sie schwach ist. Diese Gemeinde hat nicht viel vorzuweisen. Vermutlich ist es keine Gemeinde, die wir besuchen würden, um zu schauen, wie Gott mächtig unter ihnen wirkt. Doch Jesus sagt weiter, ihr habt mein Wort beherzigt, mit dem ich euch zum Durchhalten aufrief. Darum werde ich euch in der Zeit der Versuchung bewahren, die demnächst über die ganze Erde kommen und alle Menschen auf die Probe stellen wird. Das Wort beherzigen meint, dass wir heute in der aktiven Beziehung mit Jesus leben. Wenn wir das tun, wird er uns morgen in der Versuchung beistehen und uns davor bewahren, dass wir unserem Glauben absagen. Aber was bedeutet es eigentlich, in der aktiven Beziehung zu leben? Das heißt, dass wir transparent leben. Wenn wir am Arbeitsplatz gefragt werden oder in der Schule, hey, glaubst du an Jesus? Dass wir sagen, ja, ich glaube an Jesus. Es bedeutet auch, dass wir beten. Wir beten für andere Menschen oder wir legen Gott unsere Situation im Alltag hin. Es meint auch, dass wir in der Bibel lesen und uns mit Gottes Gedanken auseinandersetzen und davon beeinflussen lassen. So lernen wir Gott besser kennen und wissen, wie er denkt und handelt. Es geht aber dabei nicht darum, dass wir eine Leistung erbringen, möglichst viel in der Bibel zu lesen oder möglichst viel zu beten. Und dann können wir in der Anfechtung bestehen. Eine erbrachte Leistung kann uns in der Anfechtung nicht bestehen. Kann uns in der Anfechtung nicht beistehen. Es geht darum, die Beziehung zu Jesus zu pflegen. Denn Jesus ist es, der mir zusagt, dass er mich in der Versuchung bewahren wird. Um das geht es. Du musst keine Angst haben, ob du in einer solchen Situation bestehen wirst. Wenn du heute mit Jesus lebst, dann wird er dir morgen helfen, in der Versuchung beizustehen und du wirst es schaffen. Nebukadnezar kann nicht fassen, was er von diesen Männern hörte. Sein Gesicht verzerrte sich vor Zorn. Er ließ den Ofen 7-mal so heiß heizen, wie es normal üblich ist. Dann ließ er die drei Freunde fesseln und rief, werft sie in den Feuerofen! Nebukadnezars kräftigste Männer führten diesen Befehl aus und warfen die drei Freunde mit Samtkleidern in den Feuerofen. Als die Krieger die Türen zum Ofen öffneten, schlugen ihnen Flammen daraus entgegen und sie verbrannten. Der Ofen war so heiß. Nebukadnezar traute seinen Augen nicht. Die Krieger starben. Aber die Männer, die sie in den Ofen warf ließen, gingen im Feuer umher. Er ruft seinen Minister und fragt, haben wir nicht drei Männer gefesselt in den Ofen geworfen? Die Minister bejahten es. Und Nebukadnezar rief, ich sehe 4 im Feuer umhergehen. Sie sind frei von Fesseln und die Flammen können ihnen nichts anhaben. Der 4. sieht aus wie ein Engel. Daraufhin trat Nebukadnezar an die Tür des Ofens und rief: Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, kommt heraus! Und da kamen die drei Freunde aus dem Ofen. Sofort eilten alle herbei, die das Schauspiel beobachtet hatten. Denn alle wollten sehen, ob die Freunde wirklich keinen Schaden davon getragen hatten. Und wirklich, sie trugen keinen Schaden davon. Nicht einmal Brandgeruch war an ihnen wahrzunehmen. Da begann Nebukadnezar, den Gott Israels zu preisen. Nebukadnezar erkannte, dass der Gott Israels einen Engel gesandt hatte, um die drei Freunde zu bewahren. Und er erkannte auch, weshalb die drei Freunde sich seinem Befehl widersetzten. Und er sagte dies laut: Sie haben sich meinem Befehl widersetzt und ihr Leben gewagt, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten, außer dem ihren. Und Nebukadnezar erließ einen neuen Befehl: Wer den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos schmäht, wird in Stücke gehauen und sein Haus wird in einen Schutthaufen verwandelt werden. Denn es gibt keinen anderen Gott, der aus solch einer Lage retten kann. Nach diesem Ereignis sorgte Nebukadnezar dafür, dass die drei Freunde eine noch höhere Stellung in der Provinz Babylon erhielten. Wenn man diese Geschichte so liest, könnte man zur Annahme kommen, dass der Kern dieser Geschichte ist: Gott versorgt die, die treu zu ihm halten. Gott belohnt die drei Freunde. Er belohnt sie in dem, dass er sie nicht verbrennen lässt im Feuer. Und nachdem sie aus dem Ofen gekommen waren, gibt er ihnen sogar noch eine höhere Stellung in der Provinz Babylon. Aber die Frage ist dann, was ist mit den Christen, die auch treu zu Gott halten, aber die sterben für ihren Glauben? Sie erhalten auf Erden keinen Lohn, sie sterben. In dieser Geschichte geht es um einen Gott, der sich den Babyloniern zeigt. Er zeigt sich als der wahre, lebendige Gott, der mächtiger ist als die gesamte Götterwelt, die die Babylonier anbeteten. Nebukadnezar meinte selbstbewusst, bevor die drei in den Ofen werfen ließ: Welcher Gott sollt euch dann von mir schützen? Und der Gott Israels schützte sie. Gott offenbarte sich vor den Menschen, indem er bewies, dass er die Macht hat, die drei Freunde im Feuer zu bewahren. Alle sahen, dass die drei Freunde vor ihrem Gott beschützt wurden. Gott zeigte sich in aller Deutlichkeit, dass er der Mächtige ist, der Herr über alle Herren. Durch dieses Eingreifen Gottes erkannte Nebukadnezar, dass der Gott Israels der mächtigste Gott ist. Eben noch wollte Nebukadnezar, dass alle seinen Götzen anbeten. Und nun gibt er sogar einen Gegenbefehl: Wer den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos schmäht, wird in Stücke gehauen und sein Haus wird in einen Schutthaufen verwandelt werden. Denn es gibt keinen anderen Gott, der aus solch einer Lage retten kann. Nebukadnezar hatte das Eingreifen Gottes verstanden. Er hat seine Lehre daraus gezogen. Das ist der Kern der Geschichte. Gott tat dieses Wunder, damit die Menschen sehen und begreifen, dass er der allmächtige Gott ist. Mir persönlich sagt diese Geschichte: Marco, nimm dich selber nicht so wichtig. Stell nicht dich, sondern mich, deinen Gott, ins Zentrum deines Lebens. Es ist nicht entscheidend, dass Gott am Ende alle meine Wünsche erfüllt hat, die ich so in meinem Leben habe. Es ist entscheidend, dass ich mein Leben mit Gott gelebt habe, die Beziehung mit ihm gepflegt habe. Das ist etwas, was ich mir immer wieder sagen muss, weil ich muss ehrlich sein, ich vergesse das manchmal. Ich neige dazu, dass ich das wieder vergesse und dann muss ich mich wieder daran erinnern. Weil dann, wenn ich es vergesse, bin ich manchmal enttäuscht über Gott. Dabei sollte ich über mich enttäuscht sein, dass ich den Fokus verloren habe. Wenn ich mir bewusst mache, dass es um Gott und die Beziehung zu ihm geht, dann sind meine Wünsche, die ich in meinem Leben habe, plötzlich nicht mehr so zentral, plötzlich nicht mehr so wichtig. Und das ist der gesunde Glaube, der uns genau diese Freunde hier vorgelebt haben. Ich komme zum Schluss. Wenn wir heute die Beziehung zu Gott pflegen, wird er uns morgen in der Anfechtung helfen und uns hindurchtragen. Wir müssen keine Angst haben, dass wir dann zu schwach sein werden. Gott hat sich durch die Rettung der drei Freunde aus dem Feuerofen allen dazumals Anwesenden als lebendiger Gott gezeigt. Nebukadnezar hatte erkannt, Gott ist der Mächtigste. Und Gott zeigt sich auch heute den Menschen, manchmal spektakulär, manchmal weniger spektakulär. Ich möchte zum Abschluss das Bekenntnis der drei Freunde noch einmal einblenden. Unser Gott, dem wir gehorchen, kann uns zwar aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten, aber auch wenn er das nicht tut, deinen Gott werden wir niemals verehren und das goldene Standbild, das du errichtet hast, werden wir nicht anbeten. In der Nachfolge Gottes ist das unsere Glaubenshaltung als Christen. Um keinen Preis lassen wir Gott los. Ich bete noch zum Schluss. Jesus, danke, dass wir in der Beziehung zu dir leben können und dass es nicht darum geht, dass wir irgendeine Leistung erbringen, sondern dass wir zusammen mit dir leben und dass du uns dann auch versprichst, dass du uns durch Anfechtungen hindurchtragen wirst. Es geht um dich, Jesus. Und ich bitte dich gerade auch heute, dass du uns das deutlich machst, dass es um dich geht, dass wir den Fokus auf dich haben und nicht den Fokus auf unsere Wünsche setzen. Danke vielmals. Amen.